Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Hi, ich bin Daniel, ich bin einer Pastoren hier in der Christusgemeinde. Ich erzähle euch eine Geschichte von einer Tankstelle. Müsst ihr euch so vorstellen, 50er, 60er Jahre ist auf jeden Fall die Zeit, in der der Tankwart noch kommt und beim Betanken des Autos hilft. Und es ist der Beginn eines großen Ferienwochenendes und die Tankstelle ist überfüllt. Überall Autos und Menschen, die so auf den letzten Drücker noch schnell den Tank voll machen wollen. Es bilden sich lange Schlangen. Und der Tankwart, er eilt von Auto zu Auto und irgendwann entdeckt er so in einer der Schlangen auch den örtlichen Pfarrer. Und er beeilt sich, um zu ihm zu kommen, und als er endlich bei dem Pfarrer und seinem Auto angekommen ist, entschuldigt er sich und sagt: Verzeihen Sie bitte die Verzögerung, aber es scheint, als würden alle bis auf den letzten Moment warten, um sich auf ihre bevorstehende Reise vorzubereiten. Der Pastor lächelt ihn an und antwortet: Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe das gleiche Problem in meinem Gewerbe. Ja, wir alle treten Reisen an. Also die eine Reise treten wir alle auf jeden Fall irgendwann an. Aber jetzt auch Urlaubszeit. Ne? Wie gut bist du vorbereitet auf deinen Urlaub? Vielleicht war der schon und du hast dir Notizen gemacht, was besser laufen könnte, damit du es nicht so lange aufschiebst. Für andere steht ja eine Reise noch an. Wir verabschieden unseren Gemeindereferenten Jurik. Morgen ist der Umzug. Jurik, hast du schon einen Karton gepackt? Ja? Okay, mal sehen. Das werden die Umzugshelfer ja morgen früh prüfen, wie gut du vorbereitet bist. Aber für uns alle ist ja die Frage, ne? So, schieben wir Dinge auf? Sind wir eher so der Planertyp? Gehen wir Dinge an? Wie gehen wir damit um? Und vielleicht kann man das gar nicht so pauschal für alle Themen im Leben sagen, sondern es gibt Lebensbereiche, die uns leichter fallen, sie anzupacken. Und dann gibt es andere Themen und andere Bereiche, da fällt es uns schwerer. Bei mir ist es zum Beispiel Bekenntnis, das Leeren meines E-Mail-Postfachs. Meine Kollegen können davon ein Lied singen. Es ist für mich jedes Mal so ein innerer Angang, mich diesem Monster zu stellen. Wir waren jetzt gerade 5 Tage auf einer Kinderfreizeit. Das ist vorher stressig für mich und mein Umfeld, alles so fertig zu machen. Und danach, wenn du das dann so aufklappst und dann so den Schwall an Ideen und Anregungen siehst, ist es wieder etwas, das ich auch gern mal so, also da, was weiß ich, leere ich lieber noch mal den Mülleimer vorher, bevor ich mich dem dann widme. Aber irgendwann ist es soweit. Was schiebst du gerne auf? Was ist es bei dir, dass dich einfach so ein innerer Angang ist und sagst, oh, da gucke ich lieber noch ein Katzenvideo. Ja. Wir leben ja in einer Zeit, in der es total leicht ist, sich abzulenken durch das Internet oder das allgegenwärtige Smartphone. Bei Social Media kannst du endlos scrollen und dann schicken dir eben Leute Sachen. Du klickst drauf und von da kommst du zum nächsten und klickst dich da so durch und schwupps, sind 3 Stunden vergangen. Wie ist das passiert? Dinge aufschieben, nicht angehen. Wir sind als Gemeinde gerade in einer Predigtserie, die den Titel trägt, Besser als Gold. Und diesen Titel haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern das ist ein Wording, ein Begriff aus der Bibel, aus dem Alten Testament und da aus der Weisheitsliteratur. Da wird behauptet, weise zu werden, Weisheit zu bekommen, das ist besser als Besitz oder sogar Reichtum. So, was ist Weisheit? Weisheit ist Wissen im Alltag, ganz praxisbezogen. Zu wissen, was sollte ich in dieser Situation tun, damit mein Leben gelingt? Weisheit ist die Antwort auf die Frage, wie kann Leben gelingen? Und aus einer christlichen Perspektive würde man hinzufügen, okay, Weisheit ist nicht nur, wie kann Leben gelingen, sondern wie kann ich ein Leben führen in der Verantwortung und im Vertrauen gegenüber Gott. Wie kann das gelingen? Und heute fragen wir, ihr habt es an unserer Bühnendeko schon vielleicht gesehen, Fleiß ist das Thema. Wie kann es gelingen, Dinge anzupacken, Dinge anzugehen, sie nicht schleifen zu lassen? Wie kann gutes Leben da gelingen? So, und bevor man sich jetzt einer Antwort nähert, wollen wir uns einmal das Problem anschauen, denn um ein Problem zu lösen, muss man es erstmal wirklich verstehen. Und dazu werfen wir gleich einen Blick in die Bibel, in das Alte Testament, das Buch der Sprüche. Und da wird quasi eine dreifache Diagnose gestellt und wir schauen da jetzt mal rein in das Kapitel 6. Ich lese uns vor ab Vers 9. Da steht, Bibel ist übrigens herrlich direkt, Wie lange willst du noch liegen, du Fauler? Wann stehst du endlich auf? Nur noch ein wenig Schlaf, nur noch ein bisschen Schlummer, nur noch ein wenig liegen, die Hände gefaltet. So, und auf die Worte, auf die es hier ankommt, da braucht man gar kein Theologe sein, sind ein wenig. Kannst du mal mit deinem Zeigefinger und Daumen so machen, dich zu deinem Nachbarn drehen, die Augen zusammenkneifen. Ein wenig, ein wenig, ein wenig, noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig auf die Schlummertaste drücken. Denn oft ist es ja nicht so, dass wir aufwachen und sagen, boah, heute werde ich mal faul sein oder so Dinge nicht anpacken, sondern es sind so Sätze wie, aber danach fange ich wirklich an. Es sind so die kleinen Kapitulationen. Und die erste Diagnose, die hier gestellt wird, ist, Dinge nicht anfangen, Dinge nicht angehen, sondern sagen, ah, noch ein wenig schlummern und noch ein wenig schlummern und noch ein wenig und noch ein wenig. Und auf einmal hat man sich ganz viel nicht bewegt und die Hände gefaltet. Okay, das ist die erste Lektion, die erste Diagnose. Die zweite Diagnose findet sich ein bisschen weiter hinten im Buch der Sprüche. Da schauen wir mal in Kapitel 26 nach, Vers 15. Sehr lustig. Greift der Faule mit der Hand in die Schüssel, ist ihm die Mühe zu groß, er bringt sie nicht zurück in den Mund. Die Bibel ist cool, oder? Das ist sehr humorvoll. So stell dir das mal vor, du hast einen Filmabend, hast dir Popcorn besorgt oder die Gesunden unter uns so Rohkost oder so. Und dann greifst du zu und hast, ah, jetzt hab ich auch genug getan. Völlig absurd. Und die Diagnose, die hier gestellt wird, ist, Dinge nicht fertig machen. Dinge nicht zu Ende bringen. So dass, keine Ahnung, das Fotoalbum, in dem seit längerem schon noch ein paar Bilder fehlen, die du aber bald machst. Oder der angefangene Text. Oder Klassiker, Thema Umzug hatten wir schon. Man zieht ein, sieht da so eine Wand oder so ein Ding, was man irgendwie machen soll, sagt, ach, das mache ich später. Und 3 Jahre später sitzt du in dieser Wohnung mit einem Freund und der sagt, so, was ist denn das da oben? Und du sagst, ja, es kommt noch. Das ist die zweite Diagnose. Dinge nicht zu Ende bringen, Dinge nicht fertigstellen. Jetzt kommt die dritte, die ist auch sehr lustig. Und zwar finden wir die auch in Kapitel 26, Vers 13. Der Faule sagt, draußen läuft ein Löwe herum, ein Junglöwe mitten auf dem Platz. Vers 14 habe ich nicht mit abgedruckt, aber da heißt es dann, der Faule dreht sich im Bett wie die Angel in der Tür. Also er sagt quasi, ich kann nicht aufstehen, da draußen ist ein Löwe. Das ist so das Niveau von, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Also und die dritte Diagnose, warum Dinge nicht gelingen, ist nicht nur, wir fangen Dinge nicht an oder sagen, ja, ich schiebe sie noch ein wenig auf oder wir machen sie nicht bis zum Ende, sondern die dritte Diagnose ist faule Ausreden. Faule Ausreden, weil wir vielleicht die Situation vermeiden möchten, die ist uns unangenehm, oder wir möchten Menschen vermeiden, denn die machen uns Angst. Wir wollen in eine bestimmte Situation nicht rein und deswegen sagen wir, oh, die Mail habe ich gar nicht bekommen, die muss im Spam gelandet sein. Auf der Kinderfreizeit haben wir immer wieder so vom Konzept her auch Momente, wo wir die Kinder mit einbinden. Und da gab es einen Moment, wo wir mit einem Kind was tragen wollten. Und ich habe gesagt, ey, kannst du mit anpacken? Und er hat geantwortet, ich habe da am Fuß. Ich hatte was am Fuß. Und wir haben ja alle dieses Präventionsseminar mitgemacht, um Kinder zu schützen. Da war klar, okay, ich kann ihn nicht zwingen. Also, ja, okay, dein Fuß ist echt schlimm. Dann tragen wir das jetzt alleine. Und 5 Minuten später haben wir ein Wunder erlebt. Da komme ich in den Gemeindesaal und Heilung passieren heute noch, sage ich. Da spaziert dieser Mensch, der nichts tragen konnte, locker easy durch diesen Gemeindesaal. Faule Ausreden. Und weißt du was? Je öfter wir diese Ausreden verwenden, desto mehr kommen wir an den Punkt, dass wir sie selber glauben. Und unser Umfeld sieht wie Daniel Schnepel auf dieses Kind. Und alle checken es, dass du die Mail wahrscheinlich schon bekommen hast oder so. Aber du selber sagst, nee, dafür also kann ich leider nicht, nee. Okay, das sind die 3 Diagnosen aus dem Buch der Sprüche, warum Projekte nicht gelingen. Vielleicht nicht das ganze Leben, aber manche Sachen. Faule Ausreden, Dinge nicht fertigstellen, Dinge nicht anfangen. So, wie geht's dir damit? Die Gefahr bei so einer Predigt ist, dass du die für deinen Partner hörst. Oder für dein Kind. Oder für den Freund, dem du jetzt schon mal Notiz, das musst du unbedingt angucken, wenn ich nachher in die WG komme. Das ist aber nicht weise. Ein Theologe, ein alttestamentlicher Theologe, Derek Kidner, der hat was Weises gesagt, wie ich finde. Er sagt, der weise Mensch lernt, solange er noch Zeit hat. Er weiß, dass der Faulpelz kein Spinner ist. Das ist wichtig. Sondern oft ein gewöhnlicher Mensch, der zu viele Ausreden, zu viele Absagen und zu viele Aufschübe gemacht hat. Und jetzt, das alles ist so unmerklich und so angenehm wie das Einschlafen. Also niemand würde von sich sagen, ich krieg gar nichts hin, sondern alle sind beschäftigt und haben gute Gründe. Und wir merken das oft gar nicht, dass Dinge nicht stattfinden und dass wir uns vielleicht selber in die Tasche lügen. Jetzt ist mein Ziel natürlich nicht, dass ihr mit einem schlechten Gewissen hier rausgeht. Deswegen gehe ich mit euch zurück zu dieser interessanten Geschichte von der Tankstelle. Leute wollen tanken, müssen den Tank nochmal voll machen. Warum tanken die? Was ist hier das Problem? Was ist ihr Anliegen? Sie wollen was Schönes erleben. Sie wollen in den Urlaub fahren. Aber der leere Tank, der Mangel an Vorbereitung sorgt dafür, dass dieses Schöne nicht stattfindet oder noch nicht stattfindet. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die eher Gottes Perspektive ist, dass er Pläne für dich hat, dass er Ziele für dich hat, dass er liebe Menschen in dein Leben gestellt hat, die von dir profitieren dürfen. Deswegen frag doch mal diese Frage hier. Wer wäre es wert, dass du weise wirst? Wer wäre es wert, welcher Mensch, dass du sagst, okay, diese Sache, es nervt mich, aber ich gehe die jetzt an. Oder was wäre es wert? Vielleicht hast du auch einen Traum und sagst, boah, diesen Traum würde ich mir gerne mal erfüllen, aber vielleicht sogar ein materieller Traum, dafür muss ich halt ein Budget erstellen und sparen und so. Aber wäre es diese Reise nicht wert, diese Erfahrung? Was wäre es wert, dass du dich deinem Thema stellst, einem von diesen dreien? Was wäre es wert? So, die Bibel, die lässt uns zum Glück nicht einfach nur mit dem Problem alleine, der Diagnose, sondern sie zeigt uns auch, wie es anders werden kann. Und Weisheit in der Bibel funktioniert oft so, dass es eben situativ ist und dass sich Lebenslektionen aus dem Alltag ableiten lassen. Und in dem Fall wird auf das Tierreich geschaut. Die Bibel erklärt selber, das Tier, das da jetzt beschrieben wird, das ist eigentlich gar kein mächtiges Volk. Wenn ein Mensch drauftritt, merkt er das vielleicht noch nicht mehr, aber das Leben dieser Ameise ist dann vorbei. Und trotzdem können wir hier was lernen von der Ameise. Kapitel 6 vom Buch der Sprüche, Vers 6, da steht, geh zur Ameise, du Fauler, sieh, was sie tut und lerne von ihr. Und der erste Tipp ist, von anderen lernen, von anderen lernen. Nur weil du keine Lösung hast, heißt ja nicht, dass es keine Lösung gibt. Nur weil du es nicht schaffst, muss ja nicht bedeuten, dass es gar keiner schafft. Überleg mal, von wem kannst du lernen? Wer ist vielleicht in diesem einen Lebensbereich weiser als du, hat mehr Erfahrung als du, kann dir helfen? Ich erzähle dir mal von mir. Wir haben im Winter ein neues Auto gekauft. Ich weiß noch nicht mal, ob das weise ist, im Winter ein Auto zu kaufen, ob man das macht oder nicht macht. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Und irgendwie nach einer Zeit habe ich gemerkt, das quietscht. Irgendwie quietscht das. Aber ich habe das gemacht, was der Mann mit dem Löwe macht im Buch der Sprüche. Ich hatte eine Ausrede. Ist die Ausrede, die dir begegnet, ob du doppelt so alt bist wie ich. Ich bin Anfang 40 oder halb so alt bist. Die Ausrede ist bei allen die gleiche. Ich habe keine Zeit. Völlig egal, welche Lebensphase, wir alle haben keine Zeit. Meine Ausrede war auch, dafür habe ich keine Zeit. Und dann wurde es irgendwann wärmer in Hamburg und ich bin so durch die Gegend gefahren, habe mal so das Fenster runtergelassen und da habe ich es gehört. Es ließ sich nicht mehr leugnen, das Auto quietscht. Es quietscht. Ich habe es dann trotzdem noch so ein bisschen durchgezogen und gesagt, nee, dafür habe ich keine Zeit. Und irgendwann kam so der Moment, dass ich irgendwo vorgefahren bin und die Leute haben sich nach mir umgedreht. Und wir fahren eine Familienkutsche. Das war jetzt kein Sportwagen, wo alle sagen, oh Wahnsinn, der Maserati hier, der Pastor Maserati, Wahnsinn. Nö, ist ein Gebrauchtwagen so. Es war klar, es muss was passieren. Und dann habe ich eben zu dem Mittel gegriffen, was mir da einfällt. Ich habe versucht, von jemand anderem zu lernen. Das ist ein Kfz-Mechaniker, ein Freund von mir. Ich bin dahin gefahren, habe mir Zeit genommen. Und er hat dann wirklich alles Mögliche an diesem Auto abgeschraubt. Es sah wirklich nach einem mechanischen Blutbad aus, überall Schrauben und so. Ich hatte Dinge abgeschraubt. Ich wusste gar nicht, dass man die abschrauben darf oder kann oder dass das geht. Ich dachte nur, hoffentlich fällt er nicht tot um. Ich wüsste nicht, wie das jetzt wieder funktioniert. Könnte auch nicht Hilfe holen, bin ja ohne Auto. Aber wir haben alles wieder zusammengebaut gekriegt. Und sein Ding war, du machst das mit mir. Ich konnte mit ihm Dinge schreiben. Ich könnte es trotzdem jetzt nicht wiederholen, sagt es ihm nicht. Aber das war so sein Anliegen. Von wem kannst du lernen? Erste Lektion, von anderen lernen. Jetzt kommt die zweite Lektion von der Ameise in Vers 7. Da steht, kein Vorgesetzter treibt sie an. So, inzwischen gibt es Leute, die haben herausgefunden, okay, in einem Ameisenhaufen gibt es eine Struktur, eine Hierarchie und da gibt es schon irgendwie eine Ordnung und so. Aber der Punkt ist ja klar, den eigenen Antrieb finden. Denn wenn wir selber motiviert sind, dann geht's leichter, dann geht's besser. Und eine Frage, die mir dabei hilft und immer schon geholfen hat, ist, was raubt mir Energie und was gibt mir Energie? Es gibt Tätigkeiten, die rauben mir unheimlich viel Energie und für andere aus meinem Team, die machen das mit links. Die merken gar nicht, dass die Mails schreiben, die schreiben einfach die Mails. Und dann gibt's andere Dinge, die geben mir Energie und das würden andere nicht so gerne machen. Was gibt dir Energie und was raubt dir Energie? Und so eine Ausgewogenheit dabei. Also, ich sage immer, Pastor sein ist mein Traumberuf, mache ich super gerne. E-Mail ist so der Teil, für den ich bezahlt werde. Aber gehört halt nun mal dazu, muss man nun mal machen. So, und mein Trick ist dabei, ich mache so ein paar Stunden E-Mail, ich kann das den ganzen Tag machen, aber nur ein paar Stunden und danach muss irgendwas Cooles stattfinden. Zum Beispiel überliste ich mich damit, dass ich sage, wenn ich das bis dahin da geschafft habe, dann darf ich Sport machen. Bin ich halt schneller fertig und kann meinen Sport machen. So, was ist es bei dir? Was gibt dir Energie? Was raubt dir Energie? Wie kannst du da so eine Balance finden? So, dritter Tipp von der Ameise. Ups. Vers 8. Und doch sorgt sie, die Ameise, im Sommer für Nahrung, sammelt ihre Vorräte zur Erntezeit. Und hier merkt man schon, ne, es gibt so einen Rhythmus, eine Abwechslung von Anspannung und Entspannung. Na, die Bibel sagt nicht, ich habe den Fuß die ganze Zeit auf dem Gaspedal, sondern es gibt sowas wie Sabbat, wie Ruhe machen und Pause. Und auch hier ist der Tipp, den richtigen Zeitpunkt finden. Und die Frage, die mir dabei hilft, ist so, bin ich ein Morgen- oder ein Abendmensch? Es gibt Dinge, die brauchen abends bei mir, weil ich ein Morgenmensch Ewigkeiten und lassen mich nah an die Depression kommen und morgens wupp ich das eben so weg und es ist alles gut. Wir haben im Team, lieber Jurik, ja auch drüber gesprochen, was sind die grünen Phasen, was sind die orangenen Phasen, was ist rot so. Ich glaube, wir haben uns oft in den roten Phasen dann auch getroffen, wo wir wenig Energie hatten, aber das war Absicht. Das war Absicht. Was ist es bei dir? So, wenn ich Predigt schreibe, muss ich das morgens zum Beispiel machen. Da bin ich am frischesten, am klarsten. Dafür brauche ich Konzentration. Und als ich angefangen habe, diese Predigt zu schreiben, habe ich mir endlich mal wieder Zeit genommen für das hier. Ich hatte keine Zeit, ich habe sie mir einfach genommen. Das ist ein Buch, in das schreibe ich Ermutigungen rein, Erlebnisse. Und an dem Morgen habe ich ein Gebet reingeschrieben und das ging ungefähr so, Hilfe. Ich weiß nicht weiter, ich habe keine Ahnung, Gott, du musst helfen. Ratlosigkeit. Und außerdem sind in diesem Buch auch lauter Weisheiten von Menschen, die eben mehr Erfahrung und Wissen haben als ich. Aber vor allen Dingen habe ich dieses Buch mitgebracht, weil es für mich ein ständiger, nicht nur Begleiter, sondern eine ständige Erinnerung ist, ich weiß nicht alles. Ich kann so fleißig sein, wie ich will und so früh aufstehen wie sonst keiner und trotzdem bin ich am Ende nur noch ein Mensch. Und ich weiß nicht alles. Ich brauche Hilfe. Jurik, du hast unsere Predigtserie eingeleitet mit der Predigt über Weisheit allgemein. Und du hast aus dem ersten Kapitel vom Buch der Sprüche gepredigt, Vers 7. Und das lese ich uns vor. Da steht, der Anfang der Erkenntnis ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Nur die Narren verachten Weisheit und Zucht. Und Jurik hat uns erklärt, Weisheit beginnt damit, dass wir unseren Platz vor Gott anerkennen. Dass wir uns bewusst machen, wir haben Grenzen, aber da ist ein ewiger Gott. Ich kann nicht alles, aber er ist allmächtig. Er ist allwissend. Mein Wissen ist begrenzt. Er ist heilig und vollkommen. Ich bin unvollkommen. Ich habe meine Grenzen. Und das ist der erste Schritt auf dem Weg, weise zu werden, auch beim Thema Fleiß. Und dafür möchte ich euch ein Beispiel geben. Ich habe erst überlegt, kann ich diesen Mann bringen? Denn Deutschland hat eine schwierige Vergangenheit mit ihm. Dachte aber, war ja nicht alles schlecht. Deswegen erzähle ich einfach davon. Europameisterschaft 2024, spanischer Fußballnationaltrainer Luis de la Fuente. haut die Deutschen raus. Bekannter Fußballexperte und bekennender Christ. Das ist nicht immer so gewesen. Er hat eine Zeit gehabt, da hat er wirklich mit Zweifeln gekämpft und wusste nicht so recht, was ist überhaupt Sache. Aber dann hat er sich ganz bewusst für Gott und den Glauben an Jesus Christus entschieden. Und damit hält er auch nicht hinterm Berg. Er erzählt davon, von seinem Glauben. Und dann vor diesem EM-Finale gegen England wird er in der Presserunde gefragt, okay, wie hängen denn ihr Fleiß und ihr Wissen mit ihrem Glauben zusammen? Macht das überhaupt eine Auswirkung? Im Sport geht es doch darum, einfach Gas zu geben und sich anzustrengen. Und dieser Mann, der hat dann Folgendes gesagt. Er sagt, ich bin frei und kann wählen, was ich tun muss. Und sowohl meine Erfahrung als auch meine Intelligenz laden mich ein, an Gott zu glauben. Ich erkläre mal, was er sagt. Er sagt, ja, ich habe eine Menge Erfahrung, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Und ich bin intelligent, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Aber die Summe von all dem macht mich nicht unabhängig, sondern mein Kopfwissen und mein Erfahrungswissen bringen mich dazu anzuerkennen, ich brauche Hilfe. In einer anderen Antwort hat er gesagt, bei allem, was ich tue, verlasse ich mich auf Gott. Viel zu wissen bedeutet auch zu wissen, was man nicht weiß und die Demut zu haben, sich Gott unterzuordnen. Lieber Jurik, du wirst in Hessen nicht Reich Gottes bauen, aber wirst niemanden heilen, wirst niemanden bekehren. Das wird Christus in dir tun. Und du darfst dazu stehen, da wo du nicht weiter weißt, wo du Grenzen merkst, wo du schwach bist. Meine Bitte ist, halte dich selbst nicht für weise, sondern nimm deine ganzen Stärken und auch ein paar deiner Wachstumspotenziale als eine Einladung von Jesus, den Heiligen Geist einzuladen, zu sagen, komm, Heiliger Geist, bau du dein Reich in Hessen, wende das Herz der Menschen dir zu, durch meine Predigt, durch meine Seelsorge, heile du, wenn ich einen Krankenhausbesuch mache. Und das Gleiche möchte ich uns so zusprechen, unsere Schwäche, unsere Defizite sind kein Problem für Gott. Es ist unsere vermeintliche Stärke und unsere Ehrgeiz und Performance, die das wahre Problem sind. Denn die lassen uns glauben, wir bräuchten Gott nicht. Und dann schaust du ins Neue Testament, wie baut Gott denn Kirche in einem feindlichen Umfeld, in einer zutiefst heidnischen und feindlichen Gesellschaft? Wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Gott hat sich das Dumme und das Schwache dieser Welt erwählt, um dadurch Reich Gottes zu bauen. Kapitel 4, 1. Korinther 4 sagt er, wir sind Narren für Christus. Und das sagt ein Theologe, wir sind Narren. Aber dadurch wirkt er. Gott hat kein Problem mit deiner Schwäche, er hat ein Problem mit deiner vermeintlichen Stärke. Vor ein paar Jahren gab es so einen Werbeslogan, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, von einem Baumarkt, der hieß so, es gibt immer was zu tun. Und vielleicht würden das die meisten von euch bejahen. Ne? Ihr habt so euren To-Do-Liste. Es gibt immer was zu tun. Ich möchte dir gern sagen, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann muss das nicht der Titel deines Lebens sein. Dann gibt es einen anderen Titel, eine andere Überschrift über das, wer du bist, wie viel wert du bist und wie du arbeitest. Und die finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 30. Drei Worte. Es ist vollbracht. Das ist die Überschrift, unter der Christen unterwegs sind. Das sind die letzten Worte von Jesus, bevor er am Kreuz stirbt. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt ein Projekt, das musste auf jeden Fall angegangen werden. In der ganzen Menschheitsgeschichte gab es ein Projekt, das musste um Himmels Willen ans Ziel gebracht werden, fertiggestellt werden. Es gab ein Projekt, für das gab es keine faule Ausrede. Und weißt du was, diese eine Sache, die auf jeden Fall stattfinden und passieren musste, die ist bereits erledigt. Vor 2000 Jahren durch Jesus Christus. Es ist vollbracht. Und hier ist der Trost und der Zuspruch und die Kraft des Evangeliums für dich heute. Ich hoffe, du kannst das fühlen. Das war mein Gebet diese Woche, dass du es nicht weißt, sondern dass du es fühlst. Weißt du, was auch immer du in diesem Leben nicht anfangen wirst, was auch immer du nicht fertigstellen wirst, Klammer auf, ich bin Pastor, ich habe immer mal mit toten Leuten zu tun, da stirbt keiner mit einem fertigen Wäschekorb, der Kühlschrank ist ausgeräumt, alle Dinger sind schon abgemeldet, wir alle sterben unfertig. Was auch immer du nicht fertigstellen wirst, und das wird so sein, und wo auch immer du bis ans Ende dich selber belügst und alle um dich herum checken das, eine Sache ist ganz sicher, wegen Jesus Christus, dir gehört der Himmel. Es gibt Erlösung. In der Bibel lesen wir, dass es da keine Tränen mehr gibt über verpasste Chancen. Deine Selbstanklage über all dein Unvermögen, was du doch eigentlich hättest schaffen müssen, das hat ein Ende. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und all dein Trauern und deine Dinge, wo du sagst, ja, eigentlich hätte ich mal, das hat ein Ende. Jesus wird selbst die Tränen abwischen. Warum? Warum kann er das? Weil er der eine Anfänger und Vollender ist. Er ist auf die Erde gekommen, weil er dich so sehr liebt. Er hat all das hinter sich gelassen und dieses riesige Projekt angefangen. Jesus wurde mehrfach, gleich zu Anfang kannst du in den Evangelien lesen, versucht vom Ziel abzubringen, aber er ist den Weg gegangen um deinetwillen. Da, wo du nicht das Ziel erreichst, hat er das Ziel für dich erreicht. Und er hatte genug Ausreden gehabt, nicht an Kreuz zu gehen, und wir können nachlesen, wie viel ihn das gekostet hat. Aber weißt du, für all deine faulen Ausreden, deinen Selbstbetrug, vielleicht auch manche Faulheit, ist Jesus treu und wahrhaftig geblieben. Er ist ans Kreuz gegangen, hat die Trennung zwischen Himmel und Erde aufgehoben. Und so kann er sagen, komm zu mir. Es gibt Gnade, es gibt Vergebung, es gibt Annahme. Und diesen Ort, an dem nicht mehr zählt, was wir geleistet haben, sondern was Christus für dich geleistet hat. Ich möchte gern für uns beten, und dann wollen wir uns Jesus zuwenden und ihm all das bringen, was uns jetzt gerade beschäftigt. Ja, Jesus, von ganzem Herzen sagen wir dir Danke dafür, dass unterm Strich nicht zählt, was wir tun und machen, sondern was du getan hast aus Liebe für uns. Die Ewigkeit reicht nicht aus, um dir Danke zu sagen für deine Gnade. Sie ist nicht das, was wir verdient haben. Wir hätten das Gegenteil verdient. Und wir danken dir dafür, dass du auf uns schaust, uns nicht richtest, obwohl du es könntest. Wir danken dir dafür, dass wir einfach dann unser Vertrauen in dich setzen müssen. Und das ist es. Und ich bete für all diejenigen, die so damit ringen, ob du echt bist, ob es dich gibt, ob du vielleicht Relevanz hast für ihr Leben, dass du dich ihnen vorstellst. Vater, du kennst all das Scheitern, das uns anklagt und anschreit, die Dinge, die wir jetzt selber gerade vor Augen haben. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns zusprichst, ermutigst, dass wir in deiner Kraft Veränderung erleben können. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz zur Umkehr führst, da wo Menschen unter unserer Faulheit, unseren Lügen, unserem Mangel an was auch immer es ist, leiden. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, Vergebung zu suchen, Menschen der Wahrheit und der Liebe zu sein. Du bist ein wunderbarer Gott, und dich beten wir an. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.